Radio. Beratung.
Ich bin ganz gespannt auf die Sendung heute. Mein Name ist Dagmar Peters und ich werde heute hier ein bisschen mein Gedächtnis trainieren mit der Hilfe von Margit Ahrens, die Gedächtnistrainerin ist. Denn nicht nur ältere Menschen profitieren vom Gedächtnistraining, sondern es kann für alle Altersgruppen attraktiv sein, das Gehirn zu trainieren. Dabei geht es nicht nur darum, sich Dinge besser merken zu können, sondern man kann den Wortschatz erweitern, man kann flexibel denken üben, die Kreativität wird gefördert. So ein ganzheitliches Gedächtnistraining ist geeignet für Menschen aller Altersgruppen. Und warum Gedächtnistraining so gut für uns ist, viel Spaß macht und warum wir uns danach auch körperlich besser fühlen, darum geht es heute in der Domradio-Beratung am Donnerstag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gedächtnistraining, ich muss gestehen, ich selber habe auch gedacht, ach, das ist was für Senioren und das wird auch oft für Senioren angeboten. Dann bin ich erstmal aufgeklärt worden, als ich angerufen habe beim Bundesverband für Gedächtnistraining. Und dort ist auch Margit Ahrens aktiv als Vorstandsmitglied und sie gibt regelmäßig Gedächtnistrainingskurse, ist auch zertifiziert und ich begrüße sie hier im Studio bei uns. Wir haben uns unterhalten und sie haben erstmal gesagt, nee, das ist nicht nur was für Senioren. Erklären Sie uns doch mal auf, was sind denn so die Zielgruppen?
Also die Zielgruppen beginnen eigentlich schon bei Kindern, Jugendlichen, Berufstätige, Senioren, fitte Senioren und auch Senioren mit einer beginnenden Demenz.
Genau, das ist wahrscheinlich so die letzten beiden, die so häufig einem im Kopf sind, vielleicht weil es irgendwie mehr sein aktives Gehirntraining ist und bei den anderen ist es für andere Dinge gut. Da werden wir im Laufe der Sendung auch drauf kommen, aber was ist denn so mit dem Gehirn? Wann ist denn so die Höchstleistung da? Ab wann muss man denn deutlich trainieren, um vielleicht die gleichen Fähigkeiten weiter zu behalten?
Also ich vergleiche das gerne mit der körperlichen Fitness. Wenn ein Mensch mit 62 einen Bandscheibenvorfall hat oder ein kaputtes Kreuz hat und dann mit dem Training beginnt, dann ist es ein bisschen spät. Und das ist ähnlich wie mit dem Gehirn und mit dem Training, weil die Höchstleistung des Gehirns liegt ungefähr bei dem 32. Lebensjahr. Und danach beginnt die Leistung des Gehirns sich langsam abzubauen. Und mit einem Training, mit einem gezielten Training kann man diesen Abbau minimieren. Man kann ihn nicht stoppen, aber man kann ihn minimieren. Und deswegen ist Gedächtnistraining für Berufstätige genauso wichtig wie für Senioren. Insbesondere auch bei Berufstätigen, die jahrelang immer dasselbe machen, ja, in so einem Schema arbeiten, entweder nur logisch denken oder in der Computerbranche nur programmieren. Da fehlen ganz wichtige andere Gehirnleistungen, die sich auch zum Beispiel in einer anderen Gehirnhälfte abspielen. Also wir haben ja zwei Hemisphären. Die rechte Seite, die meisten Leute wissen das vielleicht, das ist die kreative, die emotionale Seite. Und die linke Seite ist die logische Seite, die naturwissenschaftliche Seite, aber auch Sprachvermögen, also Fremdsprachen lernen. Und wenn ein Mensch in seiner Berufstätigkeit immer nur sich mit einem Thema beschäftigt und nichts anderes macht, dann merken wir bei den Senioren zum Beispiel, dass er jahrelang was brachgelegen hat.
Also das heißt, das ist dann schwerer aufzufangen, als wenn man merkt, man trainiert fast also beruflich nur die eine Gehirnhälfte. Ja. Man muss die andere auch mit trainieren, genau. Sozusagen.
Genau.
Man versucht natürlich da einiges wieder aufzufangen bei den Trainings mit den Senioren. Aber ich würde ganz gerne bei den Kindern und Jugendlichen mal mit Ihnen starten, weil die Trainingsziele sind ja da ganz andere. Worum geht es denn bei den Kindern und Jugendlichen? Weil da baut sich ja noch alles auf.
Ja, also generell haben wir im ganzheitlichen Gedächtnistraining immer 12 Trainingsziele. Die versuchen wir auch bei den Kindern und Jugendlichen zu trainieren und bei den Senioren auch. Aber bei den Kindern ist das Gehirn noch nicht so ausgeprägt und die Aufmerksamkeitsspanne ist bei Kindern noch lange nicht so wie bei erwachsenen Menschen. Kinder müssen noch trainieren, Wortschatz zum Beispiel oder auch Konzentration. Also wir stellen das fest, dass wenn wir mit Kindern trainieren, dann haben wir so eine Aufmerksamkeitsspanne oft von nur einer Viertelstunde. Und danach bricht das ab und wir müssen eine Bewegungseinheit einführen oder eine Entspannungsübung einführen, damit die danach wieder sich fangen und sich den Trainings wieder zuwenden können.
Vielleicht mal ein einfaches Beispiel, damit es auch für mich nicht zu schwierig ist hier mit dem Gedächtnistraining. Was machen Sie denn mit Kindern und Jugendlichen?
Also bei Kindern und Jugendlichen machen wir auch ABC-Übungen, genauso wie mit Erwachsenen, nur zu anderen Themen. Ja? Also wir sagen zum Beispiel, bei Kindern und Jugendlichen, also bleiben wir mal lieber bei Kindern. Die sind ja heute sehr im Internet unterwegs und beschäftigen sich mit Computerspielen und so. Und da könnte man jetzt eine ABC, oder wir machen ABC-Übungen zu Comicfiguren. Bei Jugendlichen zu Popstars oder zu Musikern oder aus der Musikbranche. Bei Erwachsenen machen wir ABC-Übungen aus breitem Wissensspektrum. Also das geht ganz einfach los, eine ABC-Übung mit Obst und Gemüse, ABC-Übung zu Städten, ABC-Übungen zu Dichter, Musiker und so weiter.
Machen wir doch mal ein Beispiel.
Also wir machen eine ABC-Übung zu, machen wir es mal etwas leichter, weil sie sind ja noch nicht so trainiert. Fangen wir mit Obst und Gemüse an. Also
Apfel.
Nach dem ABC, genau. A wie Apfel, aber Sie können auch durchaus noch mehr nennen. Also
Banane?
Ja. Jetzt kommen wir zu C.
Zitrone ist ja nicht mit C
Nein,
geschrieben.
Aber denken Sie, also wir haben ja gesagt Obst und Gemüse. Denken Sie an ein Gemüse, da ist vorne ein asiatisches Chicorée oder ein asiatisches Land und hinten ein ehemaliger Bundeskanzler.
Oh je, jetzt geht's schon los.
Das Land ist ein ganz großes.
Ach, Chinakohl.
Chinakohl, super. Ja, genau.
Ja, also ein bisschen haben Sie mir geholfen.
Ja, aber das mache ich in den Kursen auch. Also Vorsagen gilt nicht. Wenn die Teilnehmer auf Lösungen nicht kommen, dann führen wir sie dort mit Eselsbrücken hin oder mit Hinweisen halt.
Ich kann Ihnen gar nicht richtig zuhören. Ich überlege die ganze Zeit schon bei
D wie... Eine schöne Frucht aus dem Orient, die mal getrocknet und frisch essen kann.
Ja, Datteln. Es gibt so viel Obst und Gemüse, ich werde verrückt.
Es gibt ja, also ganze Seiten kann man vollschreiben. Ne? Aber die Teilnehmer finden das total toll und lernen dadurch auch, also bei Erwachsenen ist das so und bei Kindern übrigens auch, wenn man Datteln sagt, dann sagen Kinder, was ist das denn?
Ja, was ist das?
Ja? Ja. Erwachsene auch manchmal, oder Sie haben gerade von Chicorée gesprochen, Erwachsene kennen das, Kinder kennen das überhaupt nicht. Also Chicorée ist für Kinder völlig fremd. Und dann kann man das auch so ein bisschen erklären und man kann sagen, wie man das isst. Da sind Kinder zum Teil auch sehr aufnahmefähig, also sehr interessiert.
Also Wortschatzerweiterung. Vielleicht stellt man auch den Obstkorb dahin, dann ist es einfacher.
Ja, ich mache das
Kindern.
Manchmal, dass ich dann zum Schluss, wenn ich mit Kindern arbeite, durchaus auch das Gedicht vorlese, Herr von Ribbeck. Vom Havelland, ne? Und dann stelle ich einen Korb Birnen dahin. Und dann, das finden Kinder ganz toll. Ich habe dann so ein Obstmesser dabei, dann können die sich selber die Birne aufmachen und essen. Und für viele Kinder ist das so, ach ja, dann sagen die, ach, ich habe schon so lange kein Obst mehr gegessen. Ne?
Es ist nicht eigentlich für alles Alter als Gruppe schön, wenn es irgendwie auch ja dann ein bisschen was zum Begreifen gibt. Das ist ja eigentlich ein Gehirntraining.
Ja.
Merkt man sich die Sachen besser, wenn man was zum Schauen, zum Anfassen, zum Riechen hat?
Ja, die beste Beispiel ist, jeder kennt das Spiel, ich packe meinen Koffer, ne, und tue dann alles Mögliche da rein. Wenn ich das so mache mit einer Teilnehmergruppe, ich sag mal 16 Leute, dann merkt man sich, also die Aufmerksamkeitsspanne ist immer 7 ± 2. Also zwischen 5 und 9 kann ein normales Gehirn untrainiert sich auch ganz gut merken. Sobald ich aber das Kofferpacken mit einer Bewegung und mit einem Geräusch verbinde. Ja? Also ich sage zum Beispiel, ich packe in meinen Koffer meinen Föhn. So, jetzt sehen die Leute mich ja nicht. Aber ich
machen, genau.
Ne, genau, so. Und dann föhne ich da mit meiner Hand um den Kopf herum. Dann ist einmal ein Geräusch, eine Bewegung und der Name dabei. Und wenn ich das mit 16 Leuten mache, dann haben die 16 Leute danach die 16 Artikel, die im Koffer sind, auch drauf. Das ist einfach so. Und es ist mit allen Merkfähigkeitsübungen so, wenn ich das verbinde mit einer Geschichte, mit einem Bild, mit einem Geruch, dann merkt man sich das auf jeden Fall viel besser, als wenn man nur das Wort sagt.
Da hören jetzt hoffentlich die Lehrer ganz aufmerksam zu. Das ist bestimmt ja auch ganz spannend, weil ja, wenn das zu Merkstrategien dazugehört, dass man das irgendwie besser hinkriegt, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik und ich grübel immer noch über das E. Trainings für Kinder und Jugendliche beim Gedächtnistraining, die sind meistens nachmittags und was bedeutet das? Die Kinder haben schon Schultag hinter sich und da ist die Frage, ob die da nicht einfach quirlig sind. Können die sich da überhaupt noch konzentrieren, Margit Ahrens, Gedächtnistrainerin?
Also eine normale Einheit für Erwachsene ist 1,5 Stunden, bei Kindern machen wir 1 Stunde. Und bei Kindern trainieren wir immer Trainings, also Gedächtnistrainings mit Bewegungseinheiten. Anders geht das gar nicht. Kinder sind nicht in der Lage, nach einem Schultag sich 1 Stunde lang komplett auf Übungen zu konzentrieren. Also wir machen das spielerisch. Wir arbeiten sehr viel mit Fantasie und Kreativität. Wir lassen die Kinder auch im Raum rumlaufen und zu bestimmten Nummern Bewegungen machen. Also Nummer 1 zum Beispiel Hände hoch, Nummer 2 in die Hocke gehen, Nummer 3 und so weiter. Und das ist ja gleichzeitig eine Bewegungsübung, aber auch eine Merkfähigkeitsübung. Ja? Die Kursleitung sagt da nur 1 und die Kinder machen die Bewegung. Und wir stellen fest, dass nach solchen Bewegungseinheiten die Aufmerksamkeit Spanne und die Konzentration wiederhergestellt ist. Also sie ist sicherlich nicht so wie morgens um 8:30, wenn die frisch, ne, hoffe ich jedenfalls, dass die frisch in die Schule gehen. So hoch ist sie nicht mehr, aber wir stellen fest, dass wir das mit einer Stunde und Bewegungseinheiten und spielerischen Dingen sehr gut in den Griff kriegen.
Und je älter die Kinder, umso länger können sie sich dann auch konzentrieren,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ich kann ein Beispiel nennen, Kinder von 5 bis 7 können sich 15 Minuten am Stück konzentrieren und Kinder von 12 bis 14 sind schon mal 30 Minuten. Bedeutet aber auch, wenn man das weiß, 30 Minuten, eine Schulstunde hat 45 Minuten. Genau. Das heißt, in diesen 45 Minuten sackt die Aufmerksamkeitsspanne, die Konzentrationskurve auf jeden Fall nach unten. Ich weiß nicht, ich bin ja keine Lehrerin, aber ich weiß nicht, wie Lehrer das auffangen, aber sie spüren es. Lehrer spüren das. Und wenn sie dann eine Klasse haben mit über 30 Kindern und haben unterschiedliche Aufmerksamkeitsspuren, Täler, Berge, dann ist das für einen Lehrer natürlich extrem schwer. Und wir haben auch einige Trainer, die unterwegs sind, in Schulen unterwegs sind und Fortbildungen für Lehrer anbieten, wie man diese 45 Minuten so ausfüllen kann, dass das Aufmerksamkeitslevel relativ hoch gehalten wird.
Das klingt spannend, weil interessant ist es ja auch bei Grundschulkindern, wenn man das beobachtet, wenn man sagt, sie sollen den grünen Stift rausholen, dann ist die Frage, ist der Filzstift, der Buntstift, der hellgrüne, der dunkelgrüne? Ja. Mir ist der Stift runtergefallen, ich habe keinen grünen Stift mit, ich finde mein Mäppchen nicht, ich habe Durst, ich muss aufs Klo. Ja. So, und wenn man das alles bedenkt, dann geht da aber natürlich auch sehr viel Zeit drauf und dann ist bei den Kindern die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit dann auch wieder weg.
Und ich sag das mal an der Stelle, sage ich das auch gerne, Hochachtung vor dem Lehrerberuf, ja. Die fangen natürlich eine ganze Menge auf, was vielleicht auch zu Hause unterentwickelt ist, ne? Also die Kinder kommen morgens im Auto zur Schule, die meisten jedenfalls. Vielleicht haben sie morgens schon zu Hause Stress gehabt. Das heißt, die kommen schon irgendwie belastet an und kommen aber auch sitzend an. Das heißt, sie haben null Bewegung gehabt und sitzen dann gleich wieder. Und Lehrer müssen dann 45 Minuten auch schon mit 6- oder 7- oder 8-Jährigen eine Schulstunde abhalten. Das ist sehr schwer. Sehr schwer.
Also wenn ein Kind vorher so, wie es vielleicht früher war, so Viertelstunde zu Fuß zur Schule gegangen ist. Dann ist gut.
Ja, ja. Nicht nur die Bewegung, sondern auch, wir haben den Sauerstoffgehalt im Blut erhöht. Ne? Also Bewegung und frische Luft ist natürlich auch, ich habe eine ganz andere Sauerstoffsättigung im Körper und dann kann mein Gehirn auch besser arbeiten. Deswegen machen wir auch mit allen Altersgruppen, mit denen wir trainieren, immer mit offenem Fenster Bewegungseinheiten im Kursraum, weil dann einfach der Körper mal wieder mit Sauerstoff gesättigt wird. Der ist bewegt worden. Und schon habe ich meistens dann, packe ich nach einer Bewegungsübung eine schwere Übung rein. Vor einer Bewegungsübung eine schwere, merke ich deutlich, dass die Leute also schon stöhnen, wenn sie die Übung sehen oder etwas unwillig drangehen. Nach einer Bewegungsübung kann ich eine schwere Übung machen.
Jetzt frage ich mich nur, Jugendliche, wie kommen die zum Gedächtnistraining? Die kommen ja bestimmt nicht freiwillig.
Nein, nein. Also Jugendliche haben wir auch sehr, sehr selten Gruppen. Wir haben soziale Einrichtungen, in denen Jugendliche sich aufhalten. Und dort gibt es dann Dozenten oder Leitungen von diesen Einrichtungen, die dort ein Gedächtnistraining anbieten, um Jugendlichen einfach eine Beschäftigung anzubieten, damit die nicht die ganze Zeit entweder nur vorm Computer sitzen oder vor dem Smartphone sitzen und da rumspielen, sondern auch anhand eines Gedächtnistrainings an gewisse Trainingsziele herangeführt werden. Also wir können bei Jugendlichen mit Formulierungsübungen, mit Wortsprachübungen, auch bei Jugendlichen noch eine ganze Menge bewirken, Wortschatzerweiterung machen, mit Formulierung den Sprachschatz verbessern, aber auch mit Kreativitätsübungen Spaß am Gedächtnistraining zu haben.
Aber das nennen Sie dann vielleicht nicht Gedächtnistraining, oder?
Haben Sie da einen im Kopf oder was Gutes für die grauen Zellen. Die Trainer, die dort ein Training anbieten, geben sich die Namen selber. Mhm. Also wir sind selbstständige Trainer, sind alleine unterwegs und jeder richtet sich sein Training und seinen Kurs so ein, wie es auch dem Naturell entspricht. Ja, ich habe Trainerinnen, Kolleginnen, die machen ganz viel mündliche Übungen. Also das, was wir gerade mit der ABC-Übung gemacht haben. Ich mache sehr viel schriftliche Übungen. Bei mir bekommen die Leute ein Blatt und die lieben das. Die nehmen dann einen ganzen, die haben mittlerweile einen ganzen Ordner mit ihren Übungen drin. Die lieben das, da reinzugucken, durchzublättern und zu Hause mit ihren Enkeln oder mit Nachbarn oder im Freundeskreis die Übungen nochmal durchzuspielen und berichten mir dann anschließend davon, ne? Und können dann auch Vergleiche anstreben. Das heißt, ich habe die Übung so und so gemacht, aber meine Nachbarin, die 10 Jahre jünger ist, die hat die Übung so und so gemacht.
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Sie haben das gelernt. Sie sind beim Bundesverband Gedächtnistraining zertifiziert. Was heißt das? Was können Sie?
Also ich habe eine Ausbildung gemacht eine Prüfung. Und die Prüfung beinhaltete auch einen praktischen Teil. Das heißt, man hat mir eine Gruppe in einem Seniorenheim zugewiesen. Und vor dieser fremden Gruppe, wo ich gar nicht wusste, wer da alles kommt, habe ich eine Einheit Gedächtnistraining gemacht. Das ist schwer gewesen, weil ich ja gar nicht weiß, auf welchem geistigen Level sind die Leute. Die kennen mich nicht. Das heißt, ich bin für die ja auch eine völlig Fremde. Und das war eine Quälerei, das muss ich ehrlich sagen. Also das war schon ein schwerer Teil. Der theoretische Teil ist mir leichter gefallen wie der praktische Teil.
Aber Sie haben es geschafft und Sie machen Gedächtnistraining für ganz unterschiedliche Altersgruppen und das ist heute unser Thema. Heute geht es darum, fit im Kopf zu bleiben, ums Gedächtnistraining, das für alle Altersgruppen geeignet ist, weil man sich nach Gedächtnistraining auch gut fühlen kann, auch körperlich besser fühlen kann, weil es auch Spaß macht und weil es auch durchaus sinnvoll ist, auch für Berufstätige. Wir haben gerade über Kinder und Jugendliche gesprochen, über die älteren Menschen, die schon aus dem Berufsleben wieder raus sind, sprechen wir auch gleich noch. Aber Margit Ahrens ist zu Gast hier, Gedächtnistrainerin. Was ist bei Berufstätigen denn so spannend daran, wenn man Gedächtnistraining macht? Wofür kann einem das zum Beispiel nützlich sein?
Berufstätige haben einen komplett anderen Fokus. Also wenn wir mit Berufstätigen Gedächtnistraining machen, dann ist der Fokus da auf Merkfähigkeit. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen kurz gesprungen, weil ich glaube, dass das Thema Urteilsfähigkeit, Formulierung, Konzentration auch bei Berufstätigen ein Thema ist. Aber Berufstätige denken, Gedächtnistraining ist, wie kann ich mir Sachen besser merken? Ja, das geht los mit Zahlen, mit Namen, mit Fakten, was man dann auch im Beruf braucht. Also wenn ich mir mehrere PIN-Nummern habe, 1, 2, 3, 4, 5, das kann ich mir alles noch merken, aber meine PIN-Nummer besteht ja auch aus komplett anderen Zahlenkombinationen. Wie kann ich mir das merken? Warum kann ich mir das Gesicht, wenn das entgegenkommt, mir den Namen nicht merken? Was kann ich tun, um Namen besser zu behalten?
Das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe so den Eindruck, dass das doch schon so ein bisschen angelegt ist, weil es gibt Menschen, die können sich Namen besser merken als andere. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Radiokurse mache mit einer Schulklasse, relativ schnell die Namen drauf. Und ich kenne andere Leute, die da eben länger brauchen und am Ende der Woche immer noch vielleicht 5, 6 Namen kennen, aber die anderen noch nicht so genau wissen oder unsicher sind.
Ja, die Frage ist, wie machen Lehrer das? Jeder Lehrer hat höchstwahrscheinlich da ein eigenes Instrument für sich entwickelt. Der eine malt sich den Lageplan mit den Tischen und den Kindern, die dahinter sitzen und lernt zu Hause akribisch die Namen auswendig und die Sitzordnung. Andere haben vielleicht die Möglichkeit, sich einen Namen mit einem Bild zu verbinden und merken sich dadurch den Namen.
Glauben Sie denn, dass da sowas angelegt ist, dass es dem einen leichter fällt als dem anderen?
Ja, das glaube ich, weil jeder Mensch hat zwei unterschiedlich arbeitende Gehirnhälften. Bei dem einen ist und es ist immer so, dass die eine Hälfte besser ausgeprägt ist als die andere. Also die eine Hälfte nicht besser, stärker ausgeprägt ist. Ja, also bei mir zum Beispiel ist die rechte Hälfte komplett stärker ausgeprägt. Ich habe die absolute Stärke im emotionalen Bereich, im kreativen, fantasievollen Bereich und die absolute Schwäche im logischen Bereich. Also logische Denksportaufgaben, ja, Da ist bei mir Fragezeichen und auch schon so das Gefühl, kann ich sowieso nicht, ja. Während andere Leute...
Aber das mussten Sie dann auch trainieren jetzt, ja, um selber Gedächtnistrainerin
zu
werden.
Genau, das muss ich auch lernen. Auch das Thema Merkfähigkeit. Wir mussten ja eigentlich alles lernen. Und aber auch trotzdem gibt es gewisse Vorlieben. Also ich mache in meinen Kursen zum Beispiel total gerne Übungen, Kreativübungen, Fantasieübungen mit meinen Leuten. Lass die Geschichten entwickeln, Geschichten schreiben. Logische Übungen, generell kann man sagen, bei den meisten Menschen stoßen logische Übungen, Denksportaufgaben erstmal auf Ablehnung.
Gibt es denn Unterschiede, die Sie feststellen können zwischen Männern und Frauen?
Die Geschichte kennen wir alle. Frauen haben ja eigentlich ihre Stärke mehr im emotionalen Bereich und Männer im technischen, logischen Bereich. Ich will aber jetzt gar nicht behaupten, dass das was mit dem Gehirn zu tun hat, sondern das ist Erziehung und Prägung. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, dass alles ein Training ist. Und wenn Frauen an gewisse Dinge besser herangeführt werden würden, auch schon in der Schule, also gerade mal in den Generationen, die schon etwas länger aus der Schule heraus sind, da gab es so typische Mädchenorientierungen. Als die Berufsschule in meine Schule kam, wurden wir orientiert auf Sekretärin, Krankenschwester, die sozialen Bereiche. Und Männer wurden eher orientiert auf Kraftfahrzeugmechaniker, Ingenieur, Architekt und so. Das ist eine jahrhundertalte Prägung gewesen, die hoffentlich hat sich das überholt. Aber ich glaube, dass Frauen mit einem gewissen Unterstützung, mit einer Förderung, mit einem Training, vielleicht sogar, Entschuldigung jetzt, dass ich das sage, in manchen Dingen einfach auch besser sind wie Männer.
Also, wenn wir jetzt bei den Berufstätigen nochmal bleiben wollen und sagen, wie können Sie denen beibringen, dass sie ihre Merkfähigkeit steigern? Was machen Sie denn mit denen für Übungen?
Also bleiben wir mal bei Merkfähigkeit und Zahlen merken. So, das ist ein einfaches Beispiel. Ich habe für die Zahlen 0 bis 9 Symbole. Die trainiere ich mit meinen Teilnehmern. Also 0 zum Beispiel, das ist ein Symbol, das muss ein Symbol sein, das aussieht wie eine 0 oder mich an eine 0 erinnert. Und bei mir ist die 0 ein Ball. Die 1 ist bei mir ein Leuchtturm. Bei anderen ist es die Kerze. Ne, also ich habe einen langen Strich im Grunde genommen. Ne, ein Symbol, was mich an eine 1 erinnern lässt. Bei der 2... Ja, da scheiden sich manchmal die Geister. Man muss da etwas länger mit den Leuten trainieren. Bei mir ist es der Schwan.
Ich hätte also auch Schwan gesagt.
Ja, ehrlich? Mhm.
Ja, weil ich früher aus einer 2 in so einem Kindermalbuch Schwäne gemalt habe.
Ja, also das ist so super. Dann muss die 2 bei Ihnen das Symbol auch sein. Ja? 3, bei manchen Leuten ist es Triangel oder ein Melkschemel, der hat oft 3 Beine. Ne? Ältere Leute nehmen oft den Melkschemel. Junge Leute wissen überhaupt nicht mehr, was ein Melkschemel ist. Die nehmen dann wieder andere Sachen. Und so gehe ich die Symbole durch. Und wenn ich dann sage, so okay, wir haben alle eine 4-stellige PIN-Nummer. Und meine PIN-Nummer, darum baue ich mir jetzt eine Geschichte um. Ne? Also wenn ich jetzt die 2, die 1, die 4 und die 9 hätte, dann würde ich sagen, der Schwan sitzt am Leuchtturm, die 4 ist ein Kleeblatt. Ne? Also der Schwan sitzt am Leuchtturm, hat ein Kleeblatt im Mund und träumt von einer Kegelbahn, wo er 9 richtige schmeißt oder so. Ich kegel nicht. So eine Geschichte hat mir übrigens mal geholfen. Also ich habe eine PIN-Nummer mit einer Geschichte verbunden und ich habe mal Blackout am Sparkassenautomaten gehabt und da habe ich ganz in Ruhe bis 12 gezählt, mir meine Geschichte in den Kopf gerufen und ich hatte meine PIN-Nummer. So, solche Sachen gibt es, die man trainieren kann. Telefonnummern auch. Wobei, ich weiß, heute ist das so, dass man die Telefonnummer im Handy gespeichert hat. Man drückt einen Knopf, geht auf den Namen und dann ist die Telefonnummer da. Aber bedeutet auch, ich trainiere einfach zu wenig.
Ja, wenn das Handy aus irgendwelchen Gründen weg ist oder Akku leer ist, hat man auch vielleicht keine wichtige Nummer.
So, nee, nichts mehr. Ist alles weg.
Die Nummern sind allerdings auch länger als die Nummern, die man sich als Telefonnummern früher merken musste.
Ja, stimmt. Aber ich komme trotzdem. Also das ist auch eine Übungssache, diese Geschichten. Am Anfang erscheint es einem kompliziert und ach nee, das 6 Nummern merken mit einer Geschichte, wie soll das gehen oder so. Aber wenn man sich damit beschäftigt und das öfter übt, dann fallen einem die Geschichten schneller ein und man merkt, das ist wirklich ein absolutes Hilfsmittel.
Ich frage mich nur, man muss solche Passwörter ja auch ständig immer wieder ändern.
Ja.
Das ist eigentlich bei mir eher das Problem. Bei welchem Passwort bin ich gerade? Hätten Sie da auch einen Tipp, wie man sich das besser merken kann?
Also ich würde mir einfach zentrale Passwörter merken. Ja, also man kann sich nicht alle Passwörter merken. Irgendwie muss man sich da eine Sicherheitssoftware in den Computer legen. Also ich glaube, ich habe ungefähr 40 Passwörter. Die will ich mir auch nicht alle merken, weil ich die ja ständig wieder ändere. Und ich habe eine Sicherheitssoftware, wo ich das hinterlege. Aber zentrale Nummern, wie meine PIN-Nummer, meine Kontonummer, meine Telefonnummer, meine Handynummer. Also die habe ich schon als Geschichte drauf.
Da gibt es auch viele, die dann Probleme hatten mit der Umstellung jetzt, dass man sagte, bei der Bankkarte muss man jetzt eine extrem lange Nummer wissen, aber das ist eigentlich auch nur eine Kombination aus Bankleitzahl und der Kontonummer. Und wenn man das kann, dann kriegt man das auch relativ leicht hin. Aber Zahlen ist tatsächlich wahrscheinlich genau, wie Sie sagen, so ein Punkt, wo sich die Geister scheiden. Aber da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Gedächtnistraining, das ist heute unser Thema. Und sich Dinge merken zu können, da kann man sich also, wie wir gerade gelernt haben, Eselsbrücken bauen. Margit Ahrens sagt, sie hat auch noch eine Idee zum Thema Einkaufszettel, wie man sich den besser merken kann.
Ja, der Einkaufszettel wird am Körper abgelegt. Also ich habe bestimmte Stationen an meinem Körper. Es sind immer die gleichen Stationen und es geht bei mir immer bei den Füßen los und hört am Kopf oben auf. Und wenn ich einkaufe, dann lege ich mir die Lebensmittel mit einer Geschichte an meinen Körperteil. Also ich kaufe zum Beispiel Trauben, ich fange mit den Füßen an und sehe mich in einem Weinbottich stehen und die Trauben zu Wein zermatschen. Ja, Trauben an den Füßen. Ich habe die Eier an den Knien. Das heißt, ich sehe mich, wie ich ein Ei zwischen die Knie presse und das Eigelb fließt die Beine runter. Ich habe Milchflaschen auf den Oberschenkeln, die balanciere ich rum, die Milchflaschen sind offen und wenn die hinfallen, dann würde die Milch auslaufen. Ich habe die Pizza am Po, ne? Das ist wunderbar, ich habe die Pizza platt gesessen am Po. Ich habe am Bauch Tafelspitz für meine Rindfleischsuppe. Und so baue ich mir meine Einkaufsliste an meinem Körper hoch und ich habe das mit Leuten probiert, die mir nach 2 Tagen noch gesagt haben, ich weiß genau, dass ich am Bauch die und die Lebensmittel hatte, weil das so und so war und diese Geschichte war so und so.
Aber beim nächsten Einkauf wirft man es dann nicht durcheinander?
Nein, programmiert man neu. Ist wirklich so. Also ich kann eine Körperliste machen, ich kann aber auch eine Liste in der Wohnung machen, Stationen in meiner Wohnung. Immer die gleichen Stationen. Ich komme immer rein, rechts und dann gehe ich links rum und habe 10 Stationen, an denen ich was ablege und mir das dadurch mit meinen Möbelstücken kombiniert merke in einer Geschichte.
Dann helfen Sie mir mal, meinen Schlüssel immer wieder zu finden.
da gibt es einen Trick. Der Schlüssel muss immer an derselben Stelle liegen.
Ja, das ist genau das Problem, wenn man mit 2 Kindern nach Hause kommt und der eine will was, der andere will was. Manchmal hat man ihn abgelegt, ohne ihn bewusst abgelegt zu haben, weil man schnell eingreifen muss.
Ja, eine Frage der Konzentration auf den Punkt genau, was ich gerade mache. Ich komme rein, habe den Schlüssel in der Hand und erst muss ich diesen Schlüssel loswerden. Da steht in der Diele eine Schale und da kommt der Schlüssel rein. Und nichts anderes lasse ich mich mit meinem Gehirn ablenken. Ist eine Frage der Konzentration. Auf dem Punkt genau, ich mache jetzt genau das und nichts anderes.
Also, ich werde das mal üben und ausprobieren, ob ich meinen Schlüssel auf diese Weise immer finden werde. Sehr, sehr spannend. Sie haben eben gesagt, dass Sie beim Gedächtnistraining 12 verschiedene Trainingsziele verfolgen. Wir wollen die jetzt nicht alle aufzählen. So ein bisschen ist auch schon mit reingekommen hier. Also Sie haben gesagt, dass man zum Beispiel so Geschichten oder so Fantasiegeschichten mit reinbringt. Das ist bei der Einkaufsliste ja auch so ein bisschen rübergekommen. Sie sagen aber auch, Sie machen manchmal solche Partnerübungen. Wann werden die denn eingesetzt?
Also unterschiedlich. Bei Partnerübungen mache ich das oft so, dass wenn ich eine etwas schwerere Übung habe, dass ich dann 2 Leute zusammen versuchen lasse, die Übung zu lösen. Ich mache aber Wahrnehmungsübungen als Partnerübung. Also das heißt, der eine malt dem anderen eine Zahl auf den Rücken. Und derjenige, der gemalt wird, der die Zahl gemalt bekommt, der muss dann die Zahl raten. Oder ein Buchstabe oder ein kleines Wort. Das heißt einmal ganz wichtig, dass Menschen Kontakt erfahren. Einmal wichtig, dass die Wahrnehmung geschärft wird. Ich nehme etwas wahr. Ja, also das ist wirklich, ich konzentriere mich auf den Punkt genau, wo mir jemand jetzt eine Zahl auf den Rücken schreibt. Und das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere wenn man mit älteren Leuten arbeitet. So Wahrnehmungsübungen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Partnerübungen können auch sein, dass man zusammen Memories, ich mache meine Memories auch selber. Ich laminiere dann Ausdrucke von von gewissen Symbolen und stelle mir selbst ein Memory zusammen und lass das paarweise dann das Memory spielen. Und generell ist das so, dass man sagen kann, wenn ich mit haptischen Sachen arbeite, also Sachen, die ich anfassen kann, dann ich sehe es und ich fasse es an. Dann sind zwei Sinne beschäftigt und schon habe ich einen anderen Aufmerksamkeitslevel und auch einen anderen Behalteffekt und auch, dass das Gehirn an unterschiedlichen Stellen beansprucht wird. Ja, sehen und fühlen sind unterschiedliche Areale im Gehirn. Und gerade ältere Leute brauchen dieses Zusammenspiel sehr stark. Das sind auch Paarübungen. Also ich kann auch Paarübungen machen, indem ich, insbesondere mache ich sie beim Parcours. Wenn ich einen Parcours aufbaue mit 12 verschiedenen Übungen, mache ich viele Übungen als Paarübungen, damit die zwei Personen sich austauschen und gemeinsam eine Übung lösen können und auch Erfolgserlebnisse haben, als wenn man jetzt alleine da immer für sich hin muschelt.
Da werden wir auch gleich noch weiter drüber sprechen, über die Möglichkeiten, die es gibt beim Gedächtnistraining für die Senioren oder eben sogar auch für diejenigen, die schon beginnende Demenz haben, wo man dann eben versuchen kann, noch ein bisschen was aufzufangen oder, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es nicht so schnell fortschreitet. Ich glaube, Sie alle kennen sie, Eselsbrücken. Eselsbrücken, die helfen einem, sich Dinge besser zu merken. Und Eselsbrücken gibt es wahrscheinlich auch beim Gedächtnistraining oder die werden dort eben ja vielleicht beigebracht. Margit Ahrens ist Gedächtnistrainerin bei mir hier im Domradio-Studio. Welche Eselsbrücken werden denn so gerne benutzt? Was kommt denn so vor bei Ihnen im Gedächtnistraining?
Also es gibt so Klassiker, die finden in jedem Training statt. Angesichts der Tatsache, dass wir bald Zeitumstellung haben, würde ich gerne die Eselsbrücke mal nennen. Also bei der Zeitumstellung wird ja oft gefragt, wie muss ich die Uhr denn stellen? Zurück, vor, ne? Und das eigentlich weiß man das von Jahr zu Jahr nicht. Da gibt es eine ganz wunderbare Eselsbrücke. Im Frühjahr werden die Stühle vor die Türe gestellt.
Das heißt, ich muss die Uhr eine Stunde vorstellen.
Und im Herbst oder Winter kommen die Stühle wieder rein in den Keller, also zurück in den Keller.
Also heißt die Umstellung im Frühjahr, wenn also dann irgendwie 2 Uhr ist und die Uhr wird vorgestellt, ist dann 3 Uhr.
Genau.
Also eigentlich relativ einfach und trotzdem alle Jahre wieder immer dieselbe Frage.
Also man muss sich eigentlich nur merken, im Frühjahr möchte ich gerne mit dem Stuhl draußen sitzen und stelle den vor die Türe und im Winter ist es zu kalt, dann hole ich den zurück ins Haus.
Ja.
So.
Welche Eselsbrücken haben Sie noch auf Lager?
Ah, da gibt es eine sehr schöne über die Reihenfolge unserer deutschen Bundeskanzler. Das machen wir übrigens auch bei Jugendlichen und bei Berufstätigen, weil das ist so ein bisschen, hat was mit Wissen zu tun. Und wenn ich denn mal vielleicht bei Günther Jauch sitze und die Frage kommt, dann weiß ich genau, wer wann. Also die Eselsbrücke heißt eine Merkhilfe. Alle ehemaligen Kanzler bringen samstags knusprige Semmeln mit. Der Anfangsbuchstabe ist immer ein Kanzler. Alle
Adenauer.
Ehemaligen Erhard Kanzler Kiesinger bringen, dann kommt der Willy Brandt, samstags, ist der Schmidt, knusprige, passt zum Kohl, Semmeln, ist der Schröder, mit Frau Merkel.
Und wenn dann noch jemand dazukommt, muss die neue Eselsbrücke aufgebaut werden.
Ja, das habe ich bei den Bundespräsidenten. Da gab es einen wunderschönen Merksatz. Und der passte aber nicht mehr, weil danach Wulff und Gauck kamen. Und ich habe mir den so ein bisschen zurechtgebogen, damit der eigentlich noch immer passt. Ergänzt um Wulff und Gauck. Also da muss man ein bisschen fummeln oder sich einen neuen Satz überlegen.
Also, Bundespräsidenten seit 1949, legen Sie mal los.
Ja, der Satz heißt: Heinrich Lübke half seiner charmanten Wilhelmine haarsträubende Reden konzipieren. Bindestrich war gelogen. Klar, wir wissen alle, dass die
war
Wilhelmine dem
Wulff und gelogen der Gauck. Und das heißt, das waren also Heuss, Lübke, Heinemann, Scheel, Carstens.
Wilhelmine ist Weizsäcker, haarsträubend Herzog, reden Rau, konzipieren Köhler und dann der Bindestrich war gelogen, war Wulff und Gauck.
Also man kann auch was fürs Allgemeinwissen tun, wenn man sich Eselsbrücken als Merkhilfen nimmt, aber es gibt dann auch noch nachher Knobelfragen oder Rätsel, die noch ein bisschen schwieriger sind, oder?
Ja. auf jeden Fall.
Machen Sie doch mal eins. Ich will mal auf die Probe gestellt werden. Ja, ich werde mich wahrscheinlich zwar blamieren, aber egal.
Okay, ich habe eine schöne Sache dabei, die mache ich auch in den Kursen und die Teilnehmer knobeln da wirklich. Hören Sie genau zu. Welcher Tag ist morgen, wenn vorgestern 5 Tage nach Donnerstag war?
Also Moment, vorgestern.
Also man fängt
5 Tage
an.
Nach Donnerstag. Genau. Sagen Sie es nochmal bitte.
Welcher Tag ist morgen, wenn vorgestern 5 Tage nach Donnerstag war?
Also 5 Tage nach Donnerstag. Mhm. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist Dienstag.
Sehr
so.
Gut.
Vorgestern, Dienstag, 2 Tage davor. Achso, nee, wenn Dienstag vorgestern war, also Donnerstag,
ja.
Dann ist morgen Freitag.
Ja, sehr schön.
Ja, muss man erstmal auch, ja, okay, ja. Von hinten anfangen.
Genau,
man möchte am liebsten immer direkt mit dem ersten starten.
Geht nicht,
ne?
Man muss, sonst kommt man nicht hin. Man muss von hinten anfangen und zurück überlegen, bis man auf den Tag gekommen ist. Ne? Also ich hab noch einen. Wenn wir jetzt einen machen, dann könnten die Hörer selber überlegen.
Okay,
können
dann machen wir das.
Leider nicht hören, wer die Lösung hat, aber wir können sie ja dann sagen. Also der Satz ist, welcher Tag war gestern, wenn übermorgen ein Tag vor Freitag ist? Ich sag's nochmal langsam. Welcher Tag war gestern, wenn übermorgen ein Tag vor Freitag ist?
So, dann haben Sie zu Hause was zu knobeln. Also welcher Tag war gestern, wenn übermorgen ein Tag vor Freitag ist? Und ich knobel jetzt mit. Die richtige Lösung ist Montag. Also auch da muss man eigentlich wieder erstmal von rückwärts aus denken, um darauf zu kommen. Also diese Möglichkeiten, diese Knobelaufgaben gibt es natürlich auch beim Gedächtnistraining. Die sind aber schon eigentlich eher was fortgeschrittener, oder Frau Ahrens?
Ja, also mit, obwohl das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe eine Teilnehmerin, die ist 83. Wenn ich mit der diese Übung mache, dann hat die das drauf. Die denkt da kurz drüber nach und dann kann die das, während dann vielleicht ein 50-Jähriger Probleme hat. Nein, die Gehirne arbeiten unterschiedlich, die Gehirne sind unterschiedlich trainiert, die Gehirne haben einen unterschiedlichen Entwicklungsstand. Das kommt drauf an, was man im Leben gemacht hat. Also meine Mutter ist 88, macht seit 12 Jahren Gedächtnistraining und bei Wortfindungsübung ist sie besser wie ich.
Also das heißt, das ist wirklich eine Übungssache,
ja.
Oder eine Talentsache oder je nachdem, was eben man schon so mitbringt. Bei Senioren, wo wir gerade eben ja noch waren, da kann man wahrscheinlich auch einiges machen, wenn man Erinnerungen wachruft. Alte Liedtexte sind wahrscheinlich abrufbar. Wie ist es mit Sprichwörtern?
Oh, das ist eine der Lieblingsübungen von Senioren, Sprichwörter. Das ist übrigens eine Übung, die ich mit Jugendlichen überhaupt nicht machen kann. Die wissen teilweise gar nicht mehr, was Sprichwörter sind. Die bekämen das nicht auf die Kette. Aber Senioren haben Sprichwörter drauf ohne Ende. Also wir machen eine kleine Einheit. Ich sage Ihnen ein verfälschtes Sprichwort und Sie gucken, ob Sie es richtig hinkriegen. Die Hörer am Radio auch. Abwarten und Kaffee trinken.
Abwarten und Tee trinken.
Ja, auf jeden Nebel folgt Sonnenschein.
Regen.
Ja. Besser ein Ende mit Schnecken.
Schrecken. Tappi.
Besser spät als gar nicht.
Als nie.
Ja. Und da liegt der Hund im Pfeffer.
Der Hase.
Ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum.
Vom Stamm.
Sehr gut. Und ohne Schweiß keinen Preis.
Ohne Fleiß kein Preis.
Ja, genau. Und da, ich glaube, wir haben 3000 Sprichwörter und Redewendungen, aus denen man wunderbare Übungen konzipieren kann. Ich kann die auseinanderschneiden und zwei Satzhälften machen, als Memory einsetzen, wieder für eine Partnerübung. Ich kann in einem Sprichwort ein Anagramm einarbeiten. Anagramm bedeutet, ich stelle die Buchstaben um, dass es erstmal nicht lesbar ist und man muss die Buchstaben dann richtig stellen, um auf das Wort zu kommen. Mit Sprichwörtern arbeiten wir im Seniorenbereich sehr, sehr gerne. Und das wird von den Senioren auch dankbar aufgenommen. Aber wie gesagt, mit Jugendlichen null Chance.
Wie arbeiten Sie dann mit den Menschen, die eben demenzkrank sind oder die eben schon ja nicht mehr so das Gedächtnis arbeiten haben, wie sie es gerne möchten oder wie es mal war?
Also Demenz ist eine ganz schwierige Krankheit und jeder Demenzkranke hat andere Verläufe und andere Zustände. Es ist für Trainer, im Übrigen gibt es bei uns Trainer, Demenz ist nochmal eine Zusatzausbildung. Ich bin nicht ausgebildet für Demenzkranke. Aber bei demenziell veränderten Menschen arbeiten wir mit Erinnerungen. Also Lieder, ja, Musik. Also Marika Orak, Zara Leander, auch Seemannslieder einspielen und die Leute singen plötzlich mit. Also das ist für die ganz toll. Was auch super ist, ist ein Memory, wenn man alte und neue Gegenstände hat. Also ich habe ein altes Bügeleisen. Jeder kennt dieses alte Bügeleisen, was früher auf dem Herd heiß gemacht wurde. So ein Eisen, ne? Richtiges Eisen. Und dann Dampfbügeleisen als modernes. Dann vielleicht ein altes Holzkinderrad und ein modernes Rennrad. Also alte Gegenstände, neue Gegenstände.
Telefon,
Waschmaschine, ach, alles Mögliche. Bei einem Menschen, der am Anfang einer demenziellen Erkrankung ist, klappt diese Übung. Bei Menschen, die stärker demenziell verändert sind, klappt das nicht mehr. Dann nehme ich einfach, würde ich jetzt machen, ein altes Bild mitnehmen, Erinnerungen wachrufen und erzählen lassen. Bei demenziell veränderten Menschen darf die Gruppe nur klein sein. Es dürfen nur wenige da sein. Ich muss immer mit Musik arbeiten oder mit Gedichten, vielleicht auch mit Gerüchen oder mit Fühlsäckchen. Also ich habe so 12 Baumwollsäckchen, da sind Gegenstände drin. Da darf man da mal reinfassen und dann ist da ein Lockenwickler drin. Oder wenn Männer dabei sind, ein Nagel oder so. Ja? Also viel versuchen, Erinnerungen wachzurufen, um das Gehirn anzuregen. Aber generell kann man sagen, gerade bei demenziell veränderten Menschen ist der Kontakt das Wichtigste. Man sitzt nicht alleine, sondern es ist eine kleine Gruppe drumherum. Man hört Stimmen, man nimmt etwas wahr und das ist schon oft Ziel erreicht, würde ich sagen.
Bei den Gruppen, die Sie ansonsten eben antreffen, Gruppen von Senioren, da gibt es natürlich ein breites Spektrum, weil natürlich auch in so einem alten Seniorenheim zum Beispiel viele Menschen wohnen zusammen, die ganz aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Ja. Wie schwierig ist das denn für Sie dann mit diesen unterschiedlichen Wissensständen eigentlich auch umzugehen dann in einer Gruppe?
Das ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, weil ja jeder sein Erfolgserlebnis haben soll. Also ne, mache ich nur schwere Übungen, haben vielleicht 80% der Leute kein Erfolgserlebnis. Also muss ich ein Spektrum an Übungen bereithalten, von leicht bis schwer. Bei schwierigen Übungen kann ich Partnerübungen machen, wo ich dann zwei zusammensetze, die zusammen das lösen können. Generell sage ich immer, Gedächtnistraining ist nicht wie in der Schule. Ich muss kein Ziel erreichen, eine Aufgabe 100% zu lösen. Das Ziel ist, ich guck auf die Übung und mein Gehirn arbeitet. Egal, ob ich jetzt bei einer Übung 80% Trefferquote oder 60% Trefferquote habe, mein Ziel ist, mein Gehirn arbeitet.
Dann ist ja Bingo-Spielen auch Gedächtnistraining.
Super. Es gibt ein tolles Bingo-Spiel, habe ich selbst entwickelt. Die Teilnehmer haben ein Blatt, auf dem Adjektive stehen. Und ich lese das Gegenteilpaar vor. Und die Teilnehmer müssen durchkreuzen. Ich sage zum Beispiel jung. Und die Teilnehmer müssen auf dem Blatt alt suchen und durchkreuzen. Dann sage ich dick, die müssen dünn durchstreichen. Das ist ein super Bingo, machen meine Leute total gerne. Also Bingo kann man auch ganz viele entwickeln und selber machen muss man nicht kaufen.
Also es gibt viele Möglichkeiten, spielerisch daran zu gehen, das Gehirn zu trainieren und fit zu machen. Und gleich will ich gerne auch noch wissen, wie man sowas selber in den Alltag einbauen kann, wenn man nicht unbedingt sagt, so ein Gedächtnistraining-Kurs besuchen, sondern ja, wie kann man das machen? Vielleicht zu Hause, online, am Rechner, in der Mittagspause und so weiter. Beweglich im Kopf. Das wollen wir doch alle gerne sein. Weiterhin fit im Kopf und die grauen Zellen aktivieren. Gedächtnistraining ist gut für alle Altersgruppen. Darum geht es heute in der Domradio-Beratung. Und die Frage ist, wo und wie wird das Gedächtnistraining angeboten? Gedächtnistrainingskurse gibt es natürlich. Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Margit Ahrens ist Gedächtnistrainerin und sie ist bei uns zu Gast im Domradio-Studio. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie Gedächtnistraining angeboten wird. Welche denn?
Ja, generell würde ich gerne vorausschicken, dass wir Gedächtnistrainer, die zertifiziert sind, im Verband organisiert sind. Wir sind ungefähr 4.500 Trainer in Deutschland. Der Osten ist etwas weniger stark ausgeprägt. Das hat auch was mit der Historie zu tun. Aber eigentlich kann man, wenn man gerne einen Kurs besuchen möchte, in jeder großen Stadt zumindest Kurse finden und sogar im ländlichen Bereich. Die Trainer werden ausgebildet und sind selbstständig tätig. Ja, jeder Trainer hat sein eigenes Kurskonzept. Und man kann die auch gar nicht gut miteinander vergleichen. Ich kann jetzt von meiner Zeit in Düsseldorf sprechen. Also ich komme aus Düsseldorf und wir haben in Düsseldorf in jedem Stadtteil ein Zentrum Plus, geleitet von Sozialträgern. Und ich arbeite zum Beispiel bei der Caritas im Zentrum Plus in Wersten, gebe einen Kurs, und bei dem Arbeiter-Samariter-Bund in Holthausen, und da habe ich den anderen Kurs. Und in den meisten Zentren Plus in Düsseldorf gibt es Gedächtnistrainingskurse. In vielen Kirchengemeinden gibt es Gedächtnistraining. Also meine Mutter geht in der evangelischen Kirche in Essen zu einer Trainerin seit über 12 Jahren. Man kann Gedächtnistraining in Kureinrichtungen zum Beispiel auch besuchen. Also wir haben Trainerinnen, die in Kureinrichtungen wohnen, in Kurorten wohnen und dort in Kureinrichtungen Gedächtnistraining anbieten. Ich weiß zumindest von einer Trainerin, die regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen mitfährt und dort Gedächtnistraining anbietet. Aber natürlich in Seniorenheimen, ne? Also das darf man jetzt nicht vergessen. Allerdings muss man da sagen, dass die Seniorenheime oft eigene Sozialarbeiter haben, die ein Training durchführen. Das sind aber dann oft keine zertifizierten Gedächtnistrainer und verstehen unter einem Gedächtnistraining vielleicht nicht das, was wir als zertifizierte Trainer drunter verstehen, nämlich das ganzheitliche Training. Bei Kindern und Jugendlichen, bei Jugendlichen habe ich schon gesagt, kann es eine Sozialeinrichtung sein, wo Jugendliche nachmittags sind. Bei Kindern könnte es OGS sein. Aber auch, es gibt private Initiativen. Ich habe im letzten Jahr in Essen einen Schüler trainiert, alleine trainiert, über ein Dreivierteljahr, der einfach Lerntechniken mitbekommen wollte. Das heißt, ich glaube, seine Eltern wollten in erster Linie, dass er Lerntechniken mitbekommen wollte. Aber es hat ihn hinterher gefangen und ich glaube, wir haben ganz gute Erfolge erzielt. Wir bieten, viele Trainer bieten Gedächtnistraining im Freien an. Das nennt man bei uns im Verband Denkpfade. Ist ein geschützter Begriff. Und Denkpfade sind immer in der Natur und verbinden entweder die Natur oder einen Stadtrundgang. Also wir haben Trainerinnen in Krefeld, die bieten im Krefelder Zoo ein Gedächtnistraining an. Das ist übrigens wunderbar.
Wie funktioniert das denn zum Beispiel?
Also die im Gehen, ja, bestimmte Stationen werden angegangen und dann verbinden die das mit den Tieren, die man da gerade hat, oder mit Elementen aus der Tierwelt. Also gibt es Übungen dazu. Es gibt hier eine Trainerin, glaube ich, in Köln sogar, die macht eine Stadtführung mit Gedächtnistraining. Ich selber habe eine Stadtführung in Holthausen gemacht, in Düsseldorf-Holthausen, an markanten Punkten in Holthausen, zum Beispiel an einem alten Kloster, und habe dort ein Gedächtnistraining gemacht mit einem Thema zu dem alten Kloster oder zu einer alten Gaststätte oder in einem Wald, zu Tieren und Bäumen, die in diesem Wald wohnen. Also man kann das dann verbinden. Es gibt Trainer, die gehen regelmäßig raus in die Natur, zum Beispiel ins Sauerland, und machen dort 3- bis 4-stündige Wanderungen mit Einheiten Gedächtnistraining. Da wird die Natur einbezogen. Da gibt es Übungen, wo man die Augen zumacht und man muss bestimmte Blätter erfühlen. Oder man kann Gegenstände vom Waldboden mitnehmen und daraus eine Geschichte formulieren. Also das ist wirklich extrem vielfältig und es liegt immer am Trainer selber, aus so einem Denkpfad etwas so Spannendes zu machen, dass die Leute wiederkommen wollen und es nachfragen. Und sie fragen nach, das ist so.
Am Anfang der Sendung haben Sie auch mal was von Parcours erzählt. Was ist der Unterschied zwischen diesen Denkpfaden und dem Gedächtnistraining Parcours?
Ja, Denkpfad ist draußen, Parcours ist drin.
Aber sonst ist es ein ähnlicher.
Nein,
gut, man hat nicht so viel zu fühlen. Ne?
Draußen ist, dass die Gruppe dort sich erlebt, während bei einem Gedächtnisparcours ein Raum so vorbereitet wird, dass verschiedene Tische da sind und auf den Tischen liegen Übungen. Und die sollen so selbsterklärend sein, dass die Teilnehmer, die sich an den Tisch begeben, mit der Übung etwas anfangen können und sie auch lösen können. Ich habe selber einen Parcours gemacht letztes Jahr mit 9 Teilnehmern. Das war super. Und die Teilnehmer haben alle gesagt, dass sie gesehen haben, wie vielfältig eigentlich Gedächtnistraining sein kann. Also ich habe zum Beispiel eine Übung dabei gehabt, Düsseldorfer Kirchen. habe ich Bilder mitgenommen von Düsseldorfer Kirchen und habe den Namen der Kirche extra laminiert. Und die Teilnehmer mussten den Namen zur passenden Kirche dazulegen. Und das war für die ganz toll, weil die gesagt haben, ach, jetzt weiß ich auch endlich mal, wie die Kirche da heißt. Oder dass es die Kirche gibt da in dem Stadtteil, das wusste ich gar nicht. Ja, also das sind Übungen, die man am Tisch macht.
Und wie kann man Gedächtnistraining ja in den eigenen Alltag einbauen, wenn man eben sagt, naja, so ein Kurs oder sowas funktioniert bei mir nicht? Kann man irgendwie die Mittagspause mit ein paar netten Knobelspielchen verbringen, um ja ein bisschen sein Gedächtnis zu trainieren?
Also wenn man in der Mittagspause, die vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde ist, ins Internet gehen kann, findet man eine Riesenanzahl an verschiedenen Online-Übungsportalen oder auch Übungen, die man sich ausdrucken kann. Man muss natürlich ein bisschen die Uhr im Blick behalten, weil oft sind die Übungen so spannend, dass man alles um sich herum vergisst.
Aber wenn ich jetzt auch gar nicht den Computer benutzen will, weil ich vielleicht doch lieber irgendwie mal eine Auszeit haben will und ich würde jetzt zum Beispiel auch rausgehen in der Mittagspause, ja. Haben Sie da eine Idee?
Ja, zum Beispiel, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, dann fährt immer ein Auto an Ihnen vorbei und da gibt es ein Nummernschild. Und an dem Nummernschild ist es oft so, dass Sie drei Buchstaben haben. Ne? Also Köln hat das K dann und dann kommen zwei Buchstaben. Und die Aufgabe könnte sein, aus diesen drei Buchstaben einen Satz zu bilden. K und die zwei anderen Buchstaben. Das kann man machen. Oder ich kann die Autos, die an mir vorbeifahren, die Zahlen zusammenrechnen. Jedes Auto kennzeichnet hinten eine Zahl. Und ich fange an, die im Kopf zusammenzurechnen, Kopfrechnen. Ne? Ich kann aber auch mir im Stillen eine Assoziationskette auflegen. Also ich fange selber an zu assoziieren. Ich fange mit dem Wort Köln an, sag ich mal so, Köln. Und dann assoziiere ich selber für mich im Stillen weiter. Köln, Karneval, Prinz. Prinzessin, Schloss, Schlossgarten, blühende Blumen und so weiter. Ja, also ich assoziiere und das kann man stundenlang alleine machen. Stundenlang.
Ist das auch entspannend oder ist das immer anstrengend?
Also, das kommt drauf an, vielleicht wie trainiert man ist und wie viel Geduld man mitbringt. Wenn man einen Hänger hat, ist ja gar nicht schlimm. Dann hat man halt einen Hänger. Wenn ich einen Hänger habe, dann zähle ich einfach in Ruhe von 1 bis, weiß ich nicht, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist gut und dann fange ich wieder an zu trainieren. Viele Leute machen zu Hause Kreuzworträtsel oder Sudoku. Ja, machen, aber das ist zu einseitig, das nur alleine zu machen.
Also diese ganzheitliche Geschichte, die ist das Wichtige und das werden wir gleich noch ein bisschen genauer erklären. Die Domradio-Beratung heute mit Gedächtnistraining als Thema. Und Margit Ahrens hat mir gerade, während die Musik lief, gesagt, sie hat noch eine schöne Übung, wo auch Sie als Hörerinnen und Hörer mitmachen und mitdenken können. Welche denn?
Wir nennen die Übungen Ausschließen. Und ich nenne vier Begriffe. Und ein Begriff, der passt nicht, der wird ausgeschlossen. Also ich sage jetzt zum Beispiel Rhein, Weser, Elbe, Donau. Ein Fluss muss man ausschließen, weil etwas Besonderes mit diesem Fluss ist.
Es sind alles Flüsse, ja.
Ja, sind alles deutsche Flüsse, genau.
Genau, Rhein, Elbe,
Weser, Donau.
Wahrscheinlich die Donau, die fließt woanders rein, oder?
Ja, die fließt wie? Wie fließen Rhein, Weser und Elbe?
Die fließen. Ah, die Richtung.
Ja.
Die Richtung ist es.
Die Richtung von Norden, ne, von Süden nach Norden und die Donau fließt vom Westen in den Osten.
Das, ja gut. Ne?
Also oder Norderney, Sylt, Langeoog, Rügen.
Rügen ist ganz woanders.
Das Wo ist Rügen denn ganz woanders?
Rügen ist im Norden und gehört nicht zu den friesischen Inseln.
Die sind alle im Norden, aber Rügen ist in der Ostsee und die anderen sind in der Nordsee.
Genau. Ja. Keine friesische Insel.
Ja.
Genau. Da gibt es ja auch eine Eselsbrücke zu diesen Inseln. Ne?
Zu den Eselsbrücken habe ich auch dabei, die könnte ich auch noch vorlesen. Ne? Also,
wissen Sie die nicht im Kopf?
Ich habe auch nicht alles im Kopf.
Also ich könnte sie auch nur, glaube ich, durcheinander sagen, so Borkum, Spiekeroog, Wangerooge, aber die Reihenfolge ist ja...
Aber die Reihenfolge ist, welcher Seemann liegt bei Nacht im Boxspringbett?
Okay, also W, Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog,
bei
Baltrum,
Nacht,
Norderney,
genau. Das passt jetzt nicht so ganz, weil mit J habe ich nichts gefunden.
Just, okay.
Just. Und Boxspringbett ist
das
letzte.
Ja, das ist dann Borkum.
Genau, das sind sie.
Aber ich habe auch noch was für Sie.
Oh.
So, ich finde, wenn die Gedächtnistrainerin da ist, dann muss sie mal ein bisschen auf Kirche getestet werden.
Auf Kirche?
Welche Wörter mit K fallen Ihnen denn ein, so im kirchlichen Bereich?
Kardinal, Kölner Dom, Kurie, Karfreitag, ne? Das ist ein kirchlicher Feiertag, ja. Kerze.
Ja.
Kristallleuchter.
Naja, lass mal durchgehen.
Lass mal durchgehen. Boah, sind sie streng. Ja, wie heißen die? Das sind andere Sachen.
Wer steht denn da vorne?
Kanzel.
Hm?
Der Kaplan.
Zum Beispiel, wer kann noch vorne stehen?
Ja, ich bin
mit
jetzt
dem Namen Wölki.
Kardinal Wölki.
Kardinal, genau.
Habe ich aber am Anfang schon gesagt.
Haben Sie schon gesagt, ja, mein Gedächtnis.
Genau. Ah ja, das weiß ich aber, was ich gesagt habe. Ja, jetzt bin ich ja nicht so, ich bin ja nicht katholisch.
Ich mach mit. Konklave, Kommunion, Kollekte.
Ah ja, Kommunion, Konfirmation.
Kapelle, Kirchenbank.
Ja.
Kelch, Kloster.
Kloster, genau. Oh,
Karmeliter. Also tatsächlich gibt es viele kirchliche Begriffe mit K. Ja, vielleicht fallen Ihnen zu Hause am Radio noch mehr Begriffe ein.
Genau, weitermachen.
Alles Mögliche mit K und was irgendwie mit Kirche zu tun hat. Und schon haben Sie Ihr Gedächtnis ein bisschen trainiert. Für uns ist die Trainingszeit zu Ende. Die 2 Stunden Domradio-Beratung. Margit Ahrens, Gedächtnistrainerin, war bei mir zu Gast hier im Domradio-Studio. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch.
Gerne, ich habe mich gefreut.
Und mein Name ist Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.